Ein Alkoholiker, der die anonymen Alkoholiker gegründet hat, der ist gesund geworden. Und seine Frau, Louise Wilson, die war dann so sauer, hat einen Schuh nach ihm geschmissen, weil er gesund geworden ist. Also,
Weil sie quasi ihre Rolle verloren hat.
ja, genau.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und heute habe ich Robert zu Gast im Gespräch hier im Podcast und es geht um Co-Abhängigkeit. Mal eine ganz andere Perspektive. Ich freue mich irrsinnig auf die Folge und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hey Robert!
Ja, hallo, freut mich.
Genau, hey, ich freue mich mega auf dieses Gespräch. Ich freue mich voll auf das Thema, was du sozusagen mitbringst, weil diese Perspektive hatte ich noch nie hier im Podcast. Es geht nämlich heute um Co-Abhängigkeit. Und mein Podcast hier und alle GästInnen, die irgendwie da sind, sind ja schon zumeist Menschen mit eigener Suchtgeschichte und auch natürlich, ich rede ganz viel von meiner eigenen Suchtgeschichte, aber du bist ja sozusagen Angehöriger in irgendeiner Weise von Menschen, die eben alkoholkrank sind oder waren. Und das ist natürlich auch eine total spannende Perspektive. Was passiert eigentlich mit den Angehörigen, mit den Freunden oder Familienkreis von Menschen, die eben suchtkrank sind? Denn Sucht betrifft ja immer nicht nur den Einzelnen, sondern auch das ganze Umfeld. Und das ist natürlich ein total großes Thema, ein total wichtiges Thema. Und deswegen freue ich mich riesig, dass du heute hier bist und darüber sprechen wirst. Welche Rolle hat denn Alkohol in deiner Kindheit und Jugend gespielt?
Ja, unglücklicherweise eine zu große Rolle. Also ich hatte ja einige Verwandte, Bekannte, die alkoholkrank waren. Und da habe ich schon als Kind schon eine Co-Sucht entwickelt oder Co-Abhängigkeit. Da habe ich halt schon viele Rollen übernommen, die nach außen hin super aussehen, ne? Also eigentlich ist es nicht gut, wenn ein Kind reif ist, ne? Mein Kind sollte ja ein Kind sein. Und deshalb fällt das ja nicht so auf, ne? Wenn man als Kind schon übermäßig fleißig ist, komplett auf Leistung getrimmt ist. Das setzt sich ja dann im Erwachsenenalter fort, ne? Da hat man Burnout, weil man ständig, ja, ich sag mal so, People-Pleaser ist, ne? So umgangssprachlich.
Wie genau hat sich das in deiner Kindheit geäußert?
Ja, also ich glaube, das klassische Paradebeispiel ist ja, einen Süchtigen versuchen, vom Trinken abzuhalten. Und ein guter Verwandter, der hat damals gesagt, ja, ich muss den Angehörigen bremsen. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, ich bin dafür zuständig, dass der Angehörige weniger trinkt. Und das ja eigentlich, das ist genau signifikant für die Co-Abhängigkeit, dass man das generell in vielen Beziehungen, wo Suchterkrankung ist, teilweise auch vielleicht auch psychische Erkrankungen, wo man halt denkt, man kann halt den anderen kontrollieren oder gesund machen. Ne? Das ist halt ein Trugschluss. Das macht im letzten Endes führt das dazu, dass die Sucht über Jahrzehnte oder viele Jahre erhalten bleibt, weil ja, wenn der Süchtige oder ein Süchtiger zum Beispiel betrunken liegt und ich gehe ans Telefon für einen Arbeitgeber, sage, ist alles gut zu Hause, er hat gerade Fuß gebrochen, dann muss der Süchtige sich nicht, wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das ist halt das Problem. Und nach außen hin, ich kenne halt viele Bekannte oder auch in Selbsthilfegruppen habe ich schon vieles gehört, wo alle denken, das ist eine super Familie, alles ist toll. Und ja, beim Hintergrund, das ist halt die Fassade. Ne? Und das ist halt die Co-Abhängigkeit, trägt dazu bei, dass es nach außen hin alles super glänzt.
Das heißt, du hast ganz, ganz jung einfach Verantwortung übernommen. Und das wurde dir ja sozusagen durch deinen einen Verwandten da sozusagen aufgetragen.
Ja, vieles ist auch ganz subtil. Das sagt ja keiner, es ja, hängt ja nicht irgendwo an der Wand so ein Bild, ne? Du musst helfen oder so. Das ist alles so sehr subtil und deshalb ist es ja auch nicht so bekannt, dass die Familie genauso krank ist wie der Süchtige selbst, je nach Schwere der Erkrankung, ne? Aber wenn wirklich jemand exzessiv trinkt, ja, dann ist eigentlich zwangsläufig, dass die Familie davon betroffen ist. Deshalb sagt man ja Familienkrankheit, Alkoholismus.
Hast du ein konkretes Beispiel? Also so wie dein Alltag war, als, ich weiß nicht, wann hat das angefangen, dass du da, ich meine, das sind ja auch Fragen, wann hast du das zum ersten Mal gemerkt überhaupt, dass du irgendwelche Rollen übernimmst? Ich finde, als Kind ist ja ganz viel einfach so Normalität, oder?
Paartherapeut Hemschmeier sagt ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, also Das ist ja das Problem, dass man, wenn man gewisse Glaubensmuster, Beziehungsmuster mitkriegt, dann denkt man, das ist normal im Erwachsenenalter. Man denkt, das ist normal, dass man sich selbst vernachlässigt und anderen ständig hilft.
Wie, genau, also das ist wahrscheinlich ein Merkmal, was ich jetzt so rausgehört habe von Co-Abhängigkeit. Die Verantwortung übernehmen für andere, die eigentlich gar nicht deine Verantwortung ist. Wie würdest du, um den Begriff noch näher zu erläutern, die Frage beantworten, was ist Co-Abhängigkeit?
Ein Alkoholiker, der die Anonymen Alkoholiker gegründet hat, der ist gesund geworden. Und seine Frau, Louise Wilson, die war dann so sauer, hat einen Schuh nach ihm geschmissen, weil er gesund geworden ist. Also,
weil sie quasi ihre Rolle verloren hat.
Ja, genau. Und das muss man auch lernen. Man muss ja auch, ich weiß nur, Paartherapeut Hemschmeier sagt ja immer, man muss ja Normalität in Beziehungen suchen. Und ja, das ist, man darf ja auch nicht immer so mit dem Finger zeigen. Das machen ja leider Gottes, passiert das manchmal unterbewusst, oder dass man sagt, ja, der ist schuld, der Angehörige, ich muss nichts machen. So, aber man muss ja eigentlich erstmal bei sich anfangen. Ich habe halt damals auch gemerkt, als ich weit weggezogen bin von meinem bekannten Familienkreis, habe ich ja auch immer so manchmal Leute getriggert, wo ich heute denke, Hilfe. Also ja, so, wo ich wieder nur geholfen habe und die mich depressiv gemacht haben, die mir ständig, also man darf ja in Freundschaft ja sich was anvertrauen, ja, aber wenn man nur so Gejammere hört oder nur, ja, ich will jetzt nicht böse sein gegenüber anderen, aber es kann auch anstrengend sein, wenn man nur so von pessimistischen Menschen umgeben ist. Ne? Und da habe ich halt gemerkt, nicht die anderen Menschen sind schuld, sondern auch, ich muss ja auch an mir arbeiten, ne? Dass ich auch mich auch lerne, auch in einem gesunden Umfeld wohlzufühlen. Ne? Weil ich bin ja auch mit für mein Handeln verantwortlich. Ne?
Ja, total. Das stimmt. Ja. Das ist unsere Aufgabe, unsere eigenen Grenzen zu ziehen. Das ist es auch, oder? Also zu sagen, hey, ich werde das und das einfach nicht mitmachen. Das ist dein Bier. Es ist dein, Entschuldigung. Es ist tatsächlich dein Bier, nicht mein Bier. Deine Angelegenheit, würdest du sagen, Co-Abhängigkeit kann auch in anderen, also muss nicht nur was mit Sucht zu tun haben, sondern es ist generell vielleicht auch dieses, ich bin süchtig danach, zu helfen, weil ich ja auch in dieser Helferrolle gebraucht werde und irgendwie wichtig bin und ein bisschen besser als die Person, der ich vielleicht helfe.
Also es gibt's ja, wie gesagt, auch kann auch bei psychischen Erkrankungen entstehen, ne? Weil wenn die Eltern jetzt auch psychisch krank sind und die Kinder werden ja auch je nach Situation zwangsweise auch Rollen übernehmen, die nicht altersgerecht sind, ne? Wenn da von außen keiner mithilft. Oder auch bei narzisstischem Missbrauch. Ja, man kann ja auch eine Beziehungssucht, Liebessucht ist ja auch eine Form von Sucht, ne? Das kann natürlich auch passieren. Ja, es gibt ja auch narzisstischen Missbrauch durch Väter, durch Mütter, ne? Die auch, ja, die Kinder auch auf Leistung trimmen, um sich selber aufzuwerten. Guck mal, wie geil unsere Familie ist, so nach dem Motto, ne? Wir sind die Besten. Das gibt's natürlich auch.
Gab es einen Schlüsselmoment, der dir geholfen hat, diese Dynamiken zu erkennen?
Ja, definitiv. Das war damals noch mit meiner damaligen Partnerin. Die hat damals mir ein Buch gegeben, weil die selber Angehörige von Alkoholikern ist. Also ich habe schon immer gewusst, irgendwas stimmt nicht so ganz. Ich habe schon immer so versucht rauszufinden, aber nie drauf gekommen. Ja, bis auf dann die Person gesagt hat, ja, kann sein, dass du co-abhängig bist. Ich habe nur gesagt, was willst du von mir? Ja, da habe ich das gegoogelt und dann, das war auch mein erstes Buch, Familienkrankheit Alkoholismus von Ursula Lambrou. Ja, ich habe das, glaube ich, schon einen Tag durchgelesen und dann hatte ich halt so, ja, da war es schon fast zu viel des Guten. Da war auf einmal halt alles so, alles hochgekommen. Da habe ich auf einmal alles kapiert. Bei mir ist es zumindest so gewesen, dass man nie auf das Trinkverhalten irgendwas zurückführt. Ich habe zwar immer gewusst, ja, ich fühle mich nicht so gut, irgendwas stimmt nicht, aber so diese Relation, Zusammenhang zum Trinken, das habe ich nie hergestellt. Da kann ich verstehen, dass die meisten, dass das halt so im Hintergrund bleibt, die Co-Abhängigkeit.
Ja, insbesondere, wenn wir sie als Kind erleben. Ich finde das, also weil wir einfach das dann so, weil wir ja total blind sind auch für die Fehler unserer Eltern oder auch. Ein Kind erkennt ja nicht die eigenen, also jetzt die eigenen Eltern oder die eigenen Geschwister oder die eigenen, der eigenen Familienkreis als krank oder so, sondern es ist einfach eben die Normalität. Ja, danke fürs Teilen, wirklich. Das Buch werden wir natürlich auch verlinken. Was hat dir dann konkret geholfen, aus deinen co-abhängigen Mustern auszusteigen?
Ja, also auf jeden Fall so jetzt im Fachjargon Psychoedukation. Also ich lese viel Pete Walker. Der hat ein gutes Buch über Co-Abhängigkeit geschrieben. Also auf jeden Fall Wissen, der Austausch mit anderen Angehörigen. Also für mich war das extrem wichtig. So diese Spiegelung, ne, wenn man merkt, okay, das ist nicht so normal, was ich erlebt habe. Und durch die Selbsthilfegruppen und Bücher, Austausch mit anderen, das hilft so ein bisschen, also es hilft auf den Genesungsweg. Es gibt ja den Grundsatz, teilen hilft heilen. Ne? So das Schlimmste ist halt für Co-Abhängige zu sagen, dass es Probleme gibt. Ne? Weil man ist ja, zum Beispiel bei mir war das extrem ausgeprägt. Ich wollte ja nicht aus einer bekannten Familienkreis kommen, wo es, ja, wo der krank ist, ne? Da war ich auch so, immer so auf Leistung getrimmt, ne? Damit keiner, wenn jemand was sagt, sagt, hey, guck mal, was ich alles mache, so, ne? Das ist halt extrem schwer. Also, man muss sich keinen Zwang antun in Selbsthilfegruppen oder auch wenn man mit anderen redet, so in seinem eigenen Tempo, ne? Man darf auf keinen Fall sich zu irgendwas drängen lassen, ne? Weil man braucht halt Zeit, um ein bisschen aufzutauen, ne? Weil, wenn man jahrzehntelang eine perfekte Rolle gespielt hat, dann wird man nicht von jetzt auf gleich, ne, sag ich mal, alles sich komplett offenbaren.
Ja, danke. Also wir fassen zusammen, es ist zum einen viel Wissen, es ist der Austausch mit anderen Betroffenen, also anderen Angehörigen von Suchtkranken und Geduld. Also Geduld mit einem selbst, Geduld in dem Prozess. Und ich glaube, das ist eins zu eins genauso wie bei der Suchtkrankheit auch. Also es wäre jetzt genau das, was ich sagen würde, wie man aus der Sucht auch herauskommt, aus der Abhängigkeit. Ist es auch, also für mich ist es auch genau das, die Wissensaneignung, der Austausch mit anderen, also wirklich Community, auch zu merken, ich bin nicht allein. Und das sind auch psychische Strukturen, die bei vielen ähnlich sind und dann auch dadurch zu merken, hey, aber es gibt Wege raus und das haben andere geschafft und da kann ich mir vielleicht auch was abschauen. Und wir sind zwar alle individuell, aber dann ja auch irgendwie nicht, sonst wird die ganze Medizin und Psychologie auch nicht funktionieren. Das heißt, manche Körper ticken ja dann doch irgendwie ähnlich und das ist dann auch gleichzeitig wieder sehr großartig, weil da sind dann Mechanismen und manche bestimmte Hebel, die wir wirklich drehen können. Und all in all müssen wir aber geduldig sein, weil der Prozess, wie du sagst, länger dauern kann. Und das geht nicht von heute auf morgen, insbesondere wenn wir als Kind Dinge so verinnerlicht haben. Ich finde, das ist dann nochmal besonders schwierig. Was würdest du sagen, waren so deine schwierigsten Hürden aus dem Weg raus? Beziehungsweise würdest du dich jetzt noch als co-abhängig bezeichnen?
Ja, ich glaube ein bisschen schon. Also ja, ich will beruflich auch viel helfen. Also ich arbeite jetzt auch als Coach, als psychologischer Berater. Aber es ist, sage ich mal, alles so ein bisschen gemäßigter geworden. Also ja, also ich versuche also immer, ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, als ich sehr jung war, in die Selbsthilfegruppe gekommen bin, zu anderen. Da war ich ja auch dieses Leistungsdenken. Ich muss der Schnellstgelesene sein. Ich muss schneller als alle anderen. Ich habe mich so verglichen. So, ich habe kein Trauma mehr. So, das habe ich auch mit den Jahren abgelegt. Und mittlerweile denke ich, es ist ja auch okay, ein bisschen nicht komplett perfekt zu sein. Das ist ja auch okay, weil ich habe ja auch gelernt durch den Austausch mit anderen, dass in sogenannten gesunden Familien, das ist ja genauso, da gibt's ja genauso Probleme und auch toxische, mal toxische Anteile, vielleicht nicht so in der Ausprägung wie in Alkoholismus und ja, das hat mir auch so den Druck genommen. Also, ja, weil am Anfang hätte ich diese Co-Abhängigkeit so auf dieses Optimierung übertragen. Ne? Und da muss man auch aufpassen, dass man jetzt nicht so sich selbst geißelt. Ne? So jetzt, ich sage auch immer anderen, ich werde vielleicht bis an mein Lebensende mit ein paar traumatischen Erlebnissen immer ein bisschen zu kämpfen haben. Und das ist auch voll okay. Ne? Ich akzeptiere das und solange ich das aufarbeite und ne, ich merke halt, ich bin halt keine Festplatte, ne, wo man löschen kann, ne, und es wird einfach gewisse Sachen bleiben einfach und das ist auch okay. Das habe ich so gelernt, ne, dass ich halt auch nicht perfekt sein muss. Und das hat mir so eine Leichtigkeit im Leben gegeben, so dass ich seitdem auch, ja, das Leben besser genießen kann, ne. Damals war es halt ganz anders, war ich ganz verkrampft und immer so eine Rolle gespielt. Und wenn jemand fragte, wie geht's dir, immer alles gut, alles perfekt. Also das tut auch mal gut, so diese Leichtigkeit zu haben. Auch mal sagen, es geht mir nicht so gut. Und ne, ich Und ja, vor allem in Zeiten von Social Media muss man auf allen aufpassen jetzt, ne? Du siehst ja überall nur so, ja, Betongrinsen, ne? Alles ist gut, ne? So, das kann auch so, ja, das kann manchmal falsche Verhaltensweisen verstärken, ne? Wenn ich manchmal so Instagram scrolle oder auf YouTube, ne? Alles perfekt, ne? Jeder hat, keine Ahnung, verkauft Aktienpapiere, jeder ist reich, jeder hat seinen Geheimweg gefunden, wie er 100% selbstbewusst wird. Also, das kann manchmal falsche Erwartungen wecken. Das ist, wenn man mit so einer Erwartungshaltung in eine Selbsthilfegruppe geht oder Therapie oder an sich arbeitet, das ist, würde ich nicht empfehlen. Ne? Muss man immer ein bisschen aufpassen.
Ja, das hast du gut gesagt. Das stimmt. Du arbeitest gerade an einem Buch über das Thema Co-Abhängigkeit. Was möchtest du mit dem Buch unbedingt vermitteln? Was ist deine Botschaft?
Ja, so mein Helfersyndrom ausleben. Ich war ja in Selbsthilfegruppen in Großstädten und ich wundere mich immer, dass da manchmal so wenig Leute da sind, manchmal 10, 15 Leute, so kleine Grüppchen. Aber ich merke, wenn ich so mit der Außenwelt so in Kontakt bin, dann merke ich, dass da die meisten Leute null Ahnung haben. Auch, ja, ein Kumpel von mir hat auch mal, haben wir mal über Rockstars geredet, ne? Da habe ich gesagt, ja, die sind aber auch einige krank, alkoholkrank. Hat er gesagt, ja, ist doch cool. Da sag ich, okay, die haben irgendwie so, also ich glaube, viele haben so ganz falsche Vorstellungen von der Thematik. Und ja, mein Ziel ist einfach aufzuklären, ne, so das, was ich in meiner Wenigkeit weitergeben kann, weiterzugeben. Ne, und ja, dann, ich arbeite natürlich auch viel selber auf mit dem Buch. Das hilft mir natürlich auch selber. Aber das wird in den nächsten 2-3 Monaten erscheinen. Das kann man dann über meine Homepage robertspitz.de oder Instagram-Account Co-Sucht dann einsehen, wenn das soweit ist. Genau.
Also wenn ich dich so reden höre, finde ich es ganz, ganz ähnlich zu der Alkoholkrankheit selbst.
Ja, das stimmt. Also viele Süchte, auch stoffgebundene und stoffungebundene Süchte wissen ja, ich glaube, da gibt's ja so Hirnscans, dass die halt ähnliche Hirnareale aktiviert werden, ne, genauso wie Kaufsucht. Natürlich hat jede Sucht so Feinheiten, ne, so bestimmte Unterscheidungsmerkmale. Aber es gibt immer Gemeinsamkeiten aber das ist auch jetzt, hast du sehr gut angesprochen, das Thema Schuld ist auch so ein Trägerthema, das ist, glaube ich, unangebracht teilweise, weil, ja, okay, bei ganz krass narzisstischen Missbrauch, ne, Gewalt, wo man verschlagen wurde, okay, kann man vielleicht natürlich das Wort Schuld mal mit einbinden, aber für die Genesung ist es halt so ein Thema, das erzeugt viel Groll. Und das Problem ist, wenn man das Wort Schuld jetzt auf den Tisch setzt, dann fokussiert man sich, ja, wer ist der Schuldige? Dann beschäftigt man sich mit den falschen Sachen. Ne? Das muss man auch langsam angehen, wie so vieles. Also es gibt ja auch, sage ich mal, eine falsche Form von Vergebung, auch wenn man, ja, das hat ja Pete Walker in seinem Buch geschrieben, in den 90er Jahren gab es mal so eine Trendwelle, ne? Vergebungswelle, ne? Ja, ich vergebe alles, egal was. Und da hat man zu schnell vergeben. Und da hat Pete Walker gesagt, nach Monaten kamen wieder dieselben Leute alle zu dem wieder in die Therapie, weil der hat gesagt, schnelle Vergebung imitiert den Verdrängungsmechanismus. Das ist eigentlich nichts anderes als einfach nur zu verdrängen. Wenn ich missbraucht werde und dann verdränge ich das und vergesse ich das einfach. Vergebung findet ja statt, wenn man es auch rational aufarbeitet und auch, ja, auch ein bisschen, muss man ein bisschen Arbeit leisten. Das ist, und Vergebung ist auch genau wie da. Da habe ich auch damals auch, war ich auch ein bisschen zu perfektionistisch. Ich dachte, das ist so etwas, leg mal einen Schalter um und du hast es vergessen und alles ist gut. Auch wenn man erstmal sagt, ganz viel Wut hat, nee, ich werde dir niemals vergeben, aber man sollte es schon für sich machen, ne? So ein bisschen aufarbeiten und irgendwann mal auch loslassen, weil sonst hängt man nach 30 Jahren immer noch da. Oh, damals hast du das und das gemacht. Und
ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Schlagwort, dass man für sich selbst vergibt und nicht für die andere Person. Also ich habe das auch total lange verwechselt und also ich werde der und der, ich werde das nicht vergeben. Und inzwischen denke ich so, ja doch, also ich kann total in Frieden sein und ich kann meinen Eltern, ja, es ist für mich persönlich, sind es vor allem meine Eltern, ich kann ihnen vergeben, ich kann aber trotzdem keinen Kontakt zu ihnen haben, weil ich, ja, aus Gründen und so. Und ich habe trotzdem den Frieden in mir und ich habe gar keinen Groll auf sie. Gar nicht. Also da ist gar kein Groll mehr, sondern es ist friedlich, weil ich für mich vergeben habe. Nicht für jemand anderen. Und trotzdem verstehe ich, und das ist, glaube ich, auch etwas, was viel mit Schuld verwechselt wird, ich kann ja sehr gut nachvollziehen, warum jemand handelt, wie die Person handelt, weil sie selbst vielleicht einen Missbrauch in der Kindheit erfahren hat oder Gewalt oder psychisch kranke Eltern hatte oder ne, eben vielleicht auch nicht so den Zugang zur Therapie und in einer anderen Zeit groß geworden ist. Also es gibt ja unglaublich viele Komponenten, die alles sehr erklärbar machen und nachvollziehbar. Und trotzdem kann man sagen, ich verstehe all das und es ist nicht deine Schuld. Dennoch ist es für mich nicht richtig und da ist eine Grenze überschritten und ich möchte zum Beispiel keinen Kontakt mehr. Und da ist einfach so eine Gleichzeitigkeit, die man auch erstmal aushalten lernen muss. Oder halt, man muss nicht, aber man kann. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, kann diese Gefühle, also diese Gleichzeitigkeit von ich verstehe es ja und sie hat es ja selbst nicht leicht und gleichzeitig will ich für mich aber ein anderes Leben und ich habe sehr, sehr viel versucht, weil ich finde, egal in welcher Beziehung, ist es jetzt eine Paarbeziehung oder die Beziehung zu den eigenen Familienkreisen oder Angehörigen, ist es ja nie leichtfertig. Also ich denke, gerade bei so intensiven Beziehungen, niemand bricht den Kontakt einfach leichtfertig ab oder sagt, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, sondern da steckt immer ganz, ganz viel dahinter, ganz viel Geschichte und ganz, ganz viele Bemühungen auch. Und vielleicht ist das in der Co-Abhängigkeit halt eben ähnlich, dass es vielleicht im ersten Schritt ja auch gar nicht darum geht, dass es im ersten Schritt, wenn jemand in so einer co-abhängigen Beziehung steckt, im ersten Schritt vielleicht gar nicht darum geht, den Kontakt komplett abzubrechen, sondern im ersten Schritt vielleicht erstmal zu sagen, hey, ich gebe die Verantwortung einfach wieder ab an die Person, für die sie selbst verantwortlich ist und ich habe aber meine eigene Verantwortung und meine Verantwortung ist halt eben immer für mich selbst und da versuchen eine Grenze zu ziehen und die ist halt wahrscheinlich individuell, oder?
Ja, du hast eigentlich schon alles sehr gut beantwortet, zusammengefasst. Es scheint wohl echt parallel zu Süchten zu geben und der Co-Abhängigkeit. Also du hast es auch gut auf den Punkt gebracht. Also das ist auch der Kern vom Austausch mit anderen Selbsthilfegruppen ist, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und auch moderat, nicht so exzessiv oder manche, ja, so dieses, manchmal hat man so ein magisches Denken, so denkt man irgendwie so, man kann alle Probleme von jetzt auf gleich lösen, ne? Oder wie manche, also, wie es manchmal impliziert wird, medial oder ne, irgendwelche, buchst du irgendeinen Kurs und du bist Superman am nächsten Tag. Also das, und da muss man sehr vorsichtig sein. Und ich selbst kann trotz, obwohl ich so viel Erfahrung habe, ich kann ja gar nichts sagen dazu, was jemand machen muss. Das wäre schon falsch, wenn ich das jemandem sage, weil das ist ja dann wieder so extern so aufgesetzt. Bin auch geschockt, wenn jemand sagt, verlass deinen Partner, mach das. Genau das sollte man nicht tun, weil in Selbsthilfegruppen oder generell, wenn man sich austauscht, es geht ja um den Austausch, ne? Man hört und reflektiert und entscheidet für sich selber in seinem eigenen Tempo, weil das sonst kann teilweise, um zu übertreiben, kann in Extremfällen gefährlich sein, wenn jemand sagt, verlass deinen Partner und das wäre ein gewalttätiger Partner, ne? Der rastet aus, verschlägt, gibt ja auch, ne, ob seine Frau oder Mann ist, also gibt ja auch, ne, auch Männer, die häusliche Gewalt erfahren. Ne, da muss man so ein bisschen gucken. Ne? Man kann nicht so pauschal sagen, die und die Regel gibt es, die kann man anwenden, sondern alles muss individuell anhand der eigenen Situation abgewägt werden und ne, man muss für sich selber entscheiden. Ne? Am besten, klar, man kann sich beraten, austauschen, aber die Entscheidung selbst, das, wie du gesagt hast, es geht ja um sich darum, sich selbst zu kümmern. Ne? Und es kann sogar eine Abhängigkeit dann von, wenn man, sage ich mal, sich nicht selbst kümmern will, es gibt ja auch, ne, kann man auch süchtig werden danach, irgendwie ständig Ratgeber lesen, ständig den besten Coach, die besten Psychologen, ne? Da gibt's auch genug Leute, die 20.000 Euro halt abkassieren, da gibt's ja alles, ne? Also
ja, weil das auch wieder ja, es ist ja auch einfach eine Art Beschäftigung. Also wenn man immer wieder um einen Problem kreist, schon so wohlfühlt in seinem Problem, weil man einfach so damit beschäftigt ist und irgendwie so wie so süchtig danach ist, sich immer wieder auch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und gar nicht vielleicht weiß, wer man ist, wenn man dieses Problem hinter sich lässt. Also und wer bin ich dann? Also weil da entsteht ja auch viel Zeit. Da entsteht ja viel neuer Raum und da ist ja dann auch ein großer Teil der Identität, den wir dann auch zurücklassen. Ja, wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr so viel helfe anderen? Wer bin ich denn dann? Wie definiere ich mich? Wo kriege ich auch meinen Wert her? Bin ich dann überhaupt noch wertvoll, wenn ich quasi gar nicht mehr so viel helfen kann, weil ich vielleicht plötzlich Menschen um mich rum habe, die alles gut selbst hinbekommen? Was mache ich? Ja, was mache ich dann? Ja, das ist ja gar nicht so easy, wenn das wirklich ein großer Teil meiner Identität war. Ja.
Ja, da wären wir wieder bei Louise Wilson, die den Schuh nach ihrem Mann geworfen hat, als er gesund wurde.
Ja. Also, ja. Ja, ja.
Und das, ja.
Wenn Menschen aus suchtbelasteten Familien gerade zuhören, was möchtest du ihnen mitgeben?
Also ja, auf jeden Fall den Mut haben, sich Hilfe zu holen, ne, in Selbsthilfegruppen, Büchern. Ja, heutzutage gibt es ja so viele Telefonseelsorge, Psychotherapie, kann man alles machen. Und man muss es nicht an die große Glocke hängen wie ich. Ne? Also man kann ja trotzdem sich Hilfe holen und trotzdem für sich behalten. Man muss jetzt nicht auch in die Welt schreien, ne? Ich bin Angehöriger von so und so. Ja. Also so im eigenen Tempo, ne? Also sich keinen Zwang antun.
Was bedeutet Heilung und Freiheit von Co-Abhängigkeit für dich persönlich?
Ja, so für mich ist es auf jeden Fall die Gelassenheit. Also ja, ich sag's mal ein bisschen salopp gesagt, so ja, so einen Stock im Arsch zu haben, also so irgendwie so ganz verkrampft, so immer. Ich war damals immer nur so verkrampft durchs Leben gegangen, also immer diese Maske gehabt, ne? Das war ja nicht ich, also das war dieses, das war anstrengend, ich habe eine Rolle gespielt, ne? Immer, ja, komischerweise, selbst bei Leuten, denen ist eigentlich egal, was ich mache, aber ich habe trotzdem, alles ist perfekt und so, immer so mein Skript vorgelesen, so gespielt, ne? Immer so, obwohl ich das gar nicht muss. Und ich merke auch jetzt beim Interview, so ein Geschenk der Heilung ist, dass ich gelassener bin. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht so viel vorbereitet, so damals hätte ich so richtig Angst gehabt und sehr viele Ängste gehabt, ganz verkrampft und ich hätte jetzt richtig Panik gehabt, wenn ich mich verspreche. Und also für mich war das so Kleinigkeiten, die für Außenstehende nicht so schlimm wirken, war für mich schon ein Weltzusammenbruch. Das hätte mich komplett so aus der Bahn geworfen und ich meine, jetzt kann ich mal lachen und mal Witze machen, ohne so ganz verkrampft zu sein, so dass ich wie so ein Roboter rede oder da muss halt schon im Vorhinein überlegt, was sage ich, wie benehme ich mich und ich bin froh, dass ich im Leben so ich sein kann, so mehr von mir zeigen, ohne Angst zu haben, so dieses ne, immer diese Maske tragen.
Oh, das ist total schön. Das ist wundervoll. Das sind auch wundervolle Abschlussworte. Vielen, vielen lieben Dank, Robert, für das tolle Gespräch.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank auch für deine Einladung nochmal.
Großartig. Dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Danke, dass du hier warst und bis dann.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet euch den ein oder anderen interessanten Gedanken mit einpacken und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder hier und bis dahin, hab eine schöne Woche. Fühl dich ganz fest umarmt. Deine Linda von Sober Art.